Schönen guten Abend, willkommen zu einem wild umstrittenen Spezial. Das erste Kapitel im Superwahljahr ist also geschrieben, Salzburg hat gewählt. Und wie auch noch, da gibt es einiges nachzubesprechen und das machen wir mit großartigen Gästen. Ich begrüße sehr herzlich Maria Rauch-Kallert, ehemalige ÖVP-Frauen- und Familienministerin. Schön, dass Sie da sind.
Einen guten Abend.
Ich begrüße Andreas Mölzer, FPÖ-Legende, lange Zeit auch das Mastermind der Blauen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Veronika Baramena, Autorin, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun und gebürtige Salzburgerin. Heute ist das wichtig. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Angesagte Sensationen. Die finden offenbar doch statt bei der Bürgermeisterdirektwahl in der Stadt Salzburg. Da holt Kai-Michael Dankl von der KPÖ Plus satte 28%. Die SPÖ liegt knapp vor der KPÖ mit 29,9%. Die ÖVP halbiert sich quasi. Die FPÖ kann zulegen, allerdings nur vorsichtig gesagt um 3,4 Prozentpunkte. Die Grünen verlieren ganze 5,7 Prozentpunkte. Die Liste Ferch bei 2,3 Prozent. Die Neos halbieren sich ebenso auf 1,9 Prozentpunkte. Frau Rauch-Kallert, Kai-Michael Dankl heißt der Mann, der macht einen riesengroßen Schritt ins Salzburger Bürgermeisterbüro, die ÖVP. Die bisherige Bürgermeisterpartei, die halbiert sich quasi, schafft es nicht mal in die Stichwahl. Warum?
Ja, das ist nicht nur bitter, sondern das ist desaströs. Das wurde ja heute auch schon vom Spitzenkandidaten gesagt. Auf die Frage, ob er der Richtige war, kann man nur sagen, offensichtlich nicht. Denn die ÖVP ist wieder dort gelandet, wo sie schon vor der letzten Wahl war. Das heißt, das Ergebnis aus dem Jahr 2019 war ein außergewöhnliches für die ÖVP in der Stadt Salzburg, nicht im Land Salzburg. Das Land Salzburg ist ja ganz anders ausgegangen als die Stadt. Und das ist bitter, war nicht so zu erwarten. Die Erwartungshaltung, glaube ich, der Stadt ÖVP war eine andere. Man hat zumindest gehofft, in die Stichwahl zu kommen. Jetzt ist es eine rot-rote Stichwahl. Und es ist schon verwunderlich, dass in einer bürgerlichen Stadt wie in Salzburg die KPÖ ein Ergebnis von fast 30% hat, 28, etwas. Und ich glaube, ja, dass viele Menschen in der Zwischenzeit gar nicht mehr wissen, was der Kommunismus bedeutet und was der Kommunismus in der Vergangenheit alles angerichtet hat.
Was hat das mit Kai-Michael Dankl zu tun?
Er kandidiert KPÖ Plus, was immer das Plus bedeutet. Hoffentlich noch schlimmer als die KPÖ war. Aber man soll schon wissen, was hinter der kommunistischen Partei liegt, welches Leid so vieler Menschen, das hat mit ihm persönlich wahrscheinlich nichts zu tun, aber jemand, der für die KPÖ kandidiert, muss wissen, welche Geschichte hinter der KPÖ steht. Und die, die sie wählen, sollten es auch wissen. Und ich glaube, man kann gar nicht genug darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, auch beim Gesamtergebnis der Wahl, dass sich sozusagen die Wählerinnen und Wähler mehr an die Ränder verschieben, an die extremen Ränder,
aber
nach links
ja.
und nach rechts. Und
darüber sollten
man
wir,
darf auf ja. einem Auge nicht blind sein. Es kann nicht nur rechts sein, sondern es ist auch links gefährlich.
Aber da ist ein bisschen schon was dran. Sie sagen, eine bürgerliche Stadt, die Festspielstadt Salzburg. Herr Mölzer, also die beiden Kandidaten jetzt, Bernhard Auinger, SPÖ, Kai-Michael Dankl, KPÖ Plus, die kommen gemeinsam auf rund 60%, aber auch in der Gemeinderatwahl schaut es nicht anders aus, weil das ist ja parallel dazu gewählt worden bei der Gemeinderatswahl. Das jetzt für die ÖVP, das ist das gesamte Bundesland Salzburg, das ist leider die falsche Grafik. Da ist aber die ÖVP sehr weit vorne.
Da sind wir zufrieden.
Da kann man zufrieden
da
sein.
Gut, Frau Kallen.
Und im gesamten Bundesland hat die KPÖ mit 4,6% relativ wenig zu melden, vorsichtig gesagt. Aber in der Stadt Salzburg, da sieht es anders aus. Damit wäre Salzburg eigentlich die ab heute linkeste Stadt Österreichs.
Ja, ich würde das Attribut bürgerliche Stadt überhaupt sehr relativ sehen. Das ist eher ein Elitenproblem. Ne? Ich bin ja in Graz natürlich über lange Jahre als Student und auch halb beheimatet, wo es ja ähnlich war, wo man gesagt hat, bürgerliche Stadt, ne? Und jetzt hat sie ja eine kommunistische Bürgermeisterin. Ne? Und in Salzburg, das ist auch bürgerlich, sind da vielleicht die oberen 10.000, die Festspielbesucher, das ist eine Elitenfrage. Ne? Aber in der Masse ist das offenbar oder in der breiten Bevölkerung weniger bürgerlich. Ne? Wenn man das Attribut bürgerlich überhaupt in unserer Zeit wirklich spezifizieren würde, was das heißt. Ne? Aber es ist so, dass offenbar dass die linken Parteien, und da muss man ja wohl die Sozialdemokratie auch dazu rechnen, eine satte, wenn nicht sogar 2/3 Mehrheit haben. Also die Grünen, die Dankl-Truppe und die SPÖ. Ne? Im Land, und das hat die Frau Rauch-Kallert ja kurz angerissen, schaut es anders aus. Ne? Da sind die Starken, da ist etwa 60% sozusagen eher Mitte rechts. Ne? Da ist ÖVP und starke ÖVP-Bürgermeister und die Freiheitlichen auch, wenn auch nicht so stark, lang nicht so stark wie bei den Landtagswahlen. Das muss man auch sagen.
Aber Frau Bornhöhner, also die linkeste Stadt Österreichs ist jetzt Salzburg. Es wirkt Kai Michael Dankl jetzt nicht nach einem Stalinisten oder Trotzkisten oder Maoisten, was auch immer. Und dennoch, sagt Frau Rauch-Kallert, da haben offensichtlich die Wählerinnen und Wähler ganz ein schlechtes Gedächtnis. Und man solle eben nicht nur auf dem einen Auge immer blind sein, sondern vor den Rändern gewarnt sein.
Ja, ich glaube, der Kai Michael Dankl hat das immer sehr, sehr geschickt gemacht, weil jedes Mal, wenn er gefragt worden ist, wie er es denn so mit Russland hält und ob es denn nicht eine vermeintliche Nähe gibt, war sein Argument, und das finde ich, dass es ein sehr kluges, dass er gesagt hat, naja, diejenigen, die jetzt gerade eine Nähe zu Russland haben, das sind eher die Freunde der Raiffeisenbank und der Raiffeisen International und weniger er selbst, und er hat sich auch mehrfach sehr, sehr deutlich und sehr, sehr stark davon distanziert. Er selbst kommt ja sogar aus der grünen Jugend, hat, wie ich meine und wie ich glaube, und ich kenne den Kai Dankl ja auch persönlich, nicht die geringsten radikalen oder gar extremistischen Anwandlungen, wirklich in keinster Weise. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das gescheit ist, dass sich die KPÖ immer noch KPÖ nennt. Mhm. Der Kai meint nein, der sagt selber, wenn es nach ihm gehen wird, könnte man den Namen durchaus ändern. Aber die Partei heißt so. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal vom Namen absieht und man schaut sich die Forderungen der KPÖ an, sei es jetzt in Graz oder sei es in Salzburg, dann ist nichts an dem radikal, sondern dann ist das eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, nicht einmal so besonders links, dass es außerhalb des sozialdemokratischen Wertekompasses wäre, sondern es ist eigentlich eine ganz klassische sozialdemokratische Politik in dem Sinne, also weil Sie sagen, sozialen Wohnbau, Sozialpolitik, ja. Ein bisschen im Verkehrsbereich machen Sie auch noch relativ viel. Also Sie haben durchaus auch so einen Öko-Eintouch drinnen. Aber da ist weder irgendwas mit Gulags dabei, noch mit Arbeitspflicht, noch mit schaffen wir alle Titeln ab, enteignen wir alle, machen wir alle künstlich gleich. Also alles, was man jetzt irgendwie in ein radikales Eck schieben könnte, kommt bei der KPÖ de facto nicht
vor. Aber dann frage ich mich, warum trennen Sie sich nicht von dem Namen? Gibt es Geld von der KPÖ? Gibt es Geld von den Kommunisten? Das ist die Frage, die sich dahinter
stellt. Also, dass es kein Geld von Russland gibt, das hat der Kai Dankl bestätigt. Die KPÖ selber.
Putin ist ja auch kein Kommunist, ne, wenn dann ein Post-Stalinist. Aber wie auch immer. Genau. Aber Sie haben was Interessantes gesagt, dass eben Kai Michael Dankl aus der grünen Jugend kommt. Und das ist schon ein Phänomen, dass in diesem linken Wählerspektrum das sehr austauschbar ist. Und es sind offenbar auch viele Wähler, die grün gewählt haben, jetzt offenbar kommunistisch wählen. Das heißt, zwischen der KPÖ Plus, zwischen den Grünen, auch womöglich hin zur Sozialdemokratie, ist ein Wählerpotenzial, das durchaus changierend ist, ne, und offenbar auch da sehr flexibel ist. Ne. Also dieses linke Wählerpotenzial hat da wenig Berührungsängste, würde ich sagen. Ne?
Ich glaube, das gilt generell so. Also ich glaube, den Menschen geht es weniger darum, dass sie sich jetzt anschauen, wie heißt die Partei, die ich da wähle. Sondern ich glaube, gerade bei den Jüngeren geht es eher darum, was wird da gefordert, wofür stehen die, wofür setzen die sich ein. Und ich glaube, das, was den Kai Dankl und halt generell auch die KPÖ in Salzburg so ein bisschen abhebt von den anderen, ist, dass die halt sehr, sehr glaubwürdig sind in dem, was sie tun, das sehr konsequent machen. Also die letzten 4-5 Jahre durchgehend wird es keine einzige Woche geben, wo der Kai nicht brav seine Sprechstunde gemacht hat und seine Sozialberatungen gemacht hat. Sicher. Und das machen andere Parteien in der Ehrlichkeit und in der Vehemenz und mit dem Engagement in Salzburg leider nicht.
Aber Frau Rauch-Kallert, da hat interessanterweise heute bei uns auf Puls 24 Ihr Parteikollege, Ex-ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Kohl gemeint, meine Güte, das sei so ein bisschen Pharisäertum, da spendet er halt und das mit dem Glockerl geht er dann durch die Gegend, schaut her, ich mache sowas Gutes, gehen Sie damit?
Na, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, dass die Menschen sehr genau sehen, ob es jemand ehrlich meint oder nicht. Also ich glaube, das kann Kai Michael Dankl. Mhm. Also die Leute zumindest davon begeistern. Man wird es vielleicht sehen, ob das auch so anhält. Also Frau K. in Graz hat ja auch gewonnen, indem sie einfach einen Großteil ihres Gehaltes an arme Leute in der Stadt verteilt hat, damit sie ihre Mieten zahlen können. Das ist übrigens ein Phänomen, das Jörg Haider auch gemacht hat. Er hat es allerdings nicht mit dem eigenen Geld ganz gemacht, genau, sondern er hat es mit dem Geld der Steuerzahler gemacht.
Dem Motto ist nicht Nisi Bänen, also er ist lange tot.
Das nicht, aber es hat mich daran erinnert.
Nein, das haben Sie recht. Aber man muss, es ist eine interessante Geschichte. Der Kai Michael Dankl ist sympathischer Bursch, kommt wirklich positiv drüber. Sagen alle meine Salzburger Freunde, und das sind keine Linken, wie Sie sich denken können. Der ist sympathisch, der ist, glaube ich, sehr intelligent und alles. Ne? Und das ist ein Faktor. Ne? Greibig, der vieler ist, ich meine, kenne ich die Familie und so, ist offenbar nicht angekommen. Der hat halt auf
ist
die Leute
wahrscheinlich. Ja, genau. Ein Vizebürgermeister bis jetzt gewesen.
Genau, und der hat halt abgehoben gewirkt, im Gegensatz zu Dankl. Das ist ein Faktum. Ne? Und es ist natürlich schon interessant, wenn die Leute sagen, mich interessiert nicht, ob Kappe oder irgendwas, ne? Die Hauptsache ist ein lieber, klasse Bursch. Ne? Und da, das mit dem Geld, ne? Das ist schon ein Phänomen. Jetzt, das unterstelle ich Dankl nicht und auch nicht der Frau in Graz, der Bürgermeisterin. Aber schauen Sie, das war damals wie Kaltenecker, das war der Vorläufer in Graz von der jetzigen Bürgermeisterin, das begonnen hat, ne, dass wir spenden alles für die Bedürftigen und nehmen. Da war die KPÖ noch in erster Linie ein Wirtschaftskonzern, ne, der also die Turmöl und all diese Dinge gehabt hat, wo es leicht war, sein Gehalt zu spenden, ein paar tausend Euro, weil man im Hintergrund ein riesiges Parteivermögen hatte. Ne. Ob das jetzt noch so ist, da hat sich vieles geändert. Ne. Aber ich meine, so ist das Phänomen entstanden, das natürlich sehr populistisch, muss man auch sagen, gut angekommen ist bei den
Leuten. Wir wissen alle nicht, wo das Geld der Frau Steindl hingekommen
ist. Ja, die Fini Steindling, ja, die rote Fini, ne, das war natürlich eine eigene Geschichte.
Gut, bevor wir da zu tief abtauchen, weil Sie Florian Greibich angesprochen haben, also eben den jetzt Wahlverlierer, der auch ganz unumwunden eingeräumt hat, Frau Bonn-Mähner, desaströs. Ja, aber er hat am Vormittag noch, bevor die Ergebnisse da waren, dann eine sehr interessante Erklärung gehabt, warum Kai Michael Dankl so durch die Decke geht.
Naja, man muss schon sagen, der Kollege Dankl wird ja von den Medien sehr hochgeschrieben und eine echte Geschichte, Bürgermeister, kommunistischer Bürgermeister für Festspielstadt Salzburg, ist vielleicht mit einer anderen Rolle eine bessere Geschichte wie eine ÖVP oder SPÖ-Bürgermeister, das muss man sagen, ja.
So, da haben wir es wieder, die Medien sind schuld.
Ja.
Weil das stimmt schon, also jede Zeitung, das muss ich auch sagen, seit Tagen schon hat jede Zeitung dann geschrieben, wie war das Marx und die Mozartstadt und Stalinismus und schieß mich tot.
Das ist natürlich sehr bequem, das zu behaupten. Die Medien berichten halt jetzt, vor allem in dieser Breite und in diesem Ausmaß, weil die KPÖ bereits erfolgreich ist. Man muss aber dazu sagen, die Medien berichten ja jetzt nicht erst seit einem halben Jahr, sondern die KPÖ Plus ist das erste Mal angetreten. Ich glaube, das ist jetzt 6 Jahre her und das geht seit 6 Jahren de facto durchgehend. Also nachdem ich Salzburgerin bin und das immer noch sehr intensiv beobachte, was sich in meinem Heimatland tut, merke ich ja, dass die ja kontinuierlich die letzten 5 Jahre wöchentlich wahrscheinlich in der Salzburger Kronenzeitung waren, in den Salzburger Nachrichten waren. Und das hat schon was damit zu tun, dass sie auch Geschichten anbieten. Natürlich berichten Journalisten gerne Geschichten, aber die Geschichten muss ihnen auch wer liefern. Und die sind halt schon so kreativ, dass sie sich halt immer wieder überlegen, wie schaffe ich es, mein Thema an den Mann, an die Frau zu bringen. Und das Thema Wohnen hat die KPÖ in dem Sinne de facto erfunden und alle anderen Parteien haben sich draufgesetzt. Und ich würde sagen, das ist exzellentes politisches Handwerk und das ist was, das kann man ihnen nicht vorwerfen, sondern ganz im Gegenteil, das ist eher was, wo ich sagen würde, das ist sehr bewundernswert. Also die sind schon sehr kreativ, dann gehen sie mal auf den Golfplatz und dann erzählen sie so die Geschichte, wie dieser Golfplatz entstanden ist und wie diese Grundstücksumwidmung so gelaufen ist und so weiter. Also sie überlegen sich sehr, sehr viel, Wie also ist das auch schaffen?
So demnächst wähle ich auch kommunistisch, wenn das soll. Ja, also,
aber Männer macht das gut. Nein, aber ist das einfach gute Sachpolitik oder ist das halt Populismus?
Es ist ein gutes Marketing einmal, würde ich sagen. Ob die Sachpolitik das auch, das ist eine andere Geschichte. Weil Schatz, da heißt es Marx und Mozart, ne? In Bezug auf Salzburg in Graz heißt es schon Marx und Murks, ne? Weil die Stadt ist fast pleite. Ne? Also das ist halt, ja,
da sagt aber die KPÖ, das liegt an der ÖVP-Regierung
ja,
vor.
Sicher, ja, das kann man immer machen. Ne? Aber das ist halt schon so, dass also auch handwerklich da viele Defizite vorhanden sind. Ich bin ja kein Verteidiger jetzt des politischen Hochestablishments, wie zum Beispiel der steirischen ÖVP, die halt da wirklich über Jahre, Jahrzehnte im Land und in der Stadt. Aber auf der anderen Seite, es ist halt Professionalität auch ein Faktor in der Politik, darf man nicht vergessen. Bin ich gespannt, ob das der Herr Dankl entsprechend bringen wird.
Aber wenn man als Partei einen Laden übernimmt,
mit dem Baby vor die Kameras ist, treten, ist ein gutes Marketing. Ne? Ob's Baby da so glücklich war, weiß ich nicht. Ne?
Baby ist 2,5 Monate alt eben. Und ich glaube, die Mama war vor allem glücklich. Das sage ich erst.
Dass
sich
die
wahrscheinlich
hat.
Gefreut hat, dass er das Baby mitgenommen
Sie
hat.
Wissen, ich bin 6-facher Vater, ich weiß, was ich von Babys reden kann und was nicht. Aber das ist auch Marketing, seien wir ehrlich. Ne?
Ja, okay. Aber handwerklich, und jetzt sagt Herr Mölzer, das ist handwerklich halt sehr, sehr wichtig. Da muss ich natürlich dann die Gegenfrage stellen, was hat denn dann die ÖVP falsch gemacht, handwerklich, wenn die da quasi sich halbiert? Woran liegt das denn?
Dazu kenne ich die spezifische Wahlkampfausrichtung der ÖVP in Salzburg zu wenig. Ich bin Wienerin, ich habe kein Insiderwissen über die Wahlkampfstrategie der Salzburger Stadt-ÖVP. Und es hat offensichtlich nicht gereicht. Das ist das, was das Ergebnis zeigt.
Wir haben uns natürlich in Salzburg auch umgehört und eine Wählerin zumindest hat in unser Mikro dann gemeint, dass just die Koalition im Land mit ihrer Partei, mit der ÖVP und der FPÖ, der ÖVP dann den Bürgermeistersessel in Salzburg gekostet haben könnte. Hören wir kurz rein.
Wir wurden verraten von unserem Herrn Landeshauptmann. Er hat ja die 30er Jahre beschworen vor der Wahl, dass das so nicht weitergehen kann. Und was war? Wir sind zurückgefallen. Wie kann man koalieren mit der FPÖ? Das ist ja unverständlich, sowas.
Gehen Sie damit, Frau Rauch-Kallert? Das ist quasi jetzt die Retourkutsche?
Das glaube ich nicht, nein. Ich glaube, ich muss, und da gebe ich dem Herrn Mölzer recht, man muss schauen, dass man eine möglichst stabile Regierung zustande bringt. Und das war offensichtlich
Wählervotum.
Nur so möglich. Also ich war auch nicht in den Koalitionsverhandlungen dabei, aber ich weiß zum Beispiel, war auch in Niederösterreich nicht dabei, aber dass die SPÖ in Niederösterreich zum Beispiel überhaupt nicht bereit war, also überhaupt keine Bereitschaft gezeigt hat, auf irgendwelche Vorschläge einzugehen und Forderungen gestellt haben, die nicht erfüllbar waren. Möglicherweise war das die SPÖ in Salzburg ganz genauso. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber man muss versuchen, eine möglichst stabile Regierung zustande zu bringen, um möglichst viel für das Land zu erreichen zu können. Und man muss auch schauen, wo sind die Programme sozusagen kompatibel und wo funktioniert es gar nicht.
Okay. Das funktioniert offensichtlich ganz gut in Salzburg auf der Landesebene.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass
aber
es im Moment ganz gut
ja, funktioniert. Aber es ist ja interessant, es gibt, und das ist bei der Salzburger Gemeinderatswahl wieder teil, es gibt dieses Stadt-Land-Gefälle. Ne? Du hast die Städte, die großen Städte, die eher ein größeres linkes Wählerpotenzial, und am Land ist es umgekehrt. Ne? Das ist, ich meine, ich weiß es von der FPÖ, natürlich sind die weitaus größten Wählerströme am Land vorhanden für sie oder in ländlichen Bereichen. Ne? Und in den Städten ist offenbar, da haben wir diese Zweidrittelmehrheit von linken Parteien, und am Land ist es umgekehrt, in der Stadt ist es links, ne? Das ist so.
Mhm. Na gut, dann schauen wir nochmal auf das Ergebnis, was es die Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg betrifft. Und da holen wir uns das nochmal in Erinnerung, dass die KPÖ Plus da 28% holt, das in Personis von Kai-Michael Dankl, die SPÖ 29,9%. Und das bedeutet, es wird eine Stichwahl geben, Frau Born-Mehner, in 2 Wochen, da dann eben nur Kai-Michael Dankl gegen Bernhard Auinger. Was können wir uns da jetzt erwarten? Weil wir hätten ja eigentlich gedacht, dass sich quasi linke Parteien womöglich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Ja.
Das war zum Glück nicht der Fall, also aus meiner Sicht heraus zum Glück, weil ich auch der Überzeugung bin, dass es ja einen Grund dafür gibt, warum die jetzt auf einmal gewählt werden und dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass in Salzburg halt wirklich sehr, sehr hohe Probleme dahingehend gibt, dass die Mieten einfach die teuersten von ganz Österreich sind, dass das Lohnniveau zwar auch im Landesdurchschnitt relativ hoch ist, aber weit nicht so hoch, dass die Mieten gedeckt werden könnten, dass der Verkehr ein Desaster ist, wirklich eine einzige Katastrophe und dass es auch sonst einige Baustellen gibt. Also so gesehen finde ich das schon gut. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen oder haben auch, glaube ich, soweit ich es am heutigen Tag beobachtet habe, schon gesagt, na ja, jetzt werden natürlich alle eher die SPÖ wählen, weil alle werden jetzt sagen, die paar, die so radikal sind, dass sie quasi die Kommunisten wählen, die haben das schon gemacht und alle anderen wählen jetzt die SPÖ und damit ist die Sache quasi eh klar und eh entschieden. Ich glaube, so klar wird das gar nicht. Ich glaube, dass das durchaus noch einmal ein spannendes Rennen werden kann zwischen den beiden und ich glaube auch, dass die beide jetzt noch einmal ordentlich wirklich mobilisieren müssen.
Jetzt würde man ja denken, Herr Mölzer, dass eine durchschnittliche FPÖ-Wählerin, ein FPÖ-Wähler sagt, na, Kommunisten wähle ich nicht. Wir haben aber Wählerinnen und Wähler gefragt und sie werden vielleicht mit uns staunen. Da ist dann tatsächlich in Gesamtösterreich, haben wir gefragt und da hätten jetzt, wenn ich es jetzt richtig sehe, da kommt jetzt die Grafik, 23% würden einen kommunistischen Bürgermeister in Salzburg ablehnen. 24% würden es aber befürworten, 40% sagen weder noch. Und jetzt wird es interessant, nämlich rechts davon. Wir haben auch die FPÖ-Wählerinnen und Wähler gefragt. Da sagen 24% würde ich ablehnen, aber noch immer 18% gut, warum nicht?
Dass die, Leute immer so lügen müssen bei den Meinungsumfragen. Na, aber schauen Sie, wenn, dann kann das nur als Protest gegen die etablierten Parteien, dass man sagen, denen
haben wir eine.
Ja, aber ich sage, das wäre nur in, im Fall.
Der Stichwahl nicht mehr.
Aber wissen Sie, was bei der Stichwahl interessant werden wird? Das, was die Frau Rauch-Kallert angerissen hat, die historische Hypothek des Kommunismus und so. Das wird von SPÖ-Seite jetzt in den nächsten zwei Wochen vehement thematisiert werden. Ich bin gespannt, wie uns die Sozialdemokratie in Salzburg erklärt, wie schrecklich der Kommunismus ist. Ne? Das wird interessant werden. Glauben Sie nicht, dass Sie diese Versuchung, das halt auszubreiten,
Wenn Sie das machen, sind Sie strategisch meiner Meinung nach extrem unklug. Ich denke, das ist ein Argument, das gar nicht reingeht. Vor allem bei denjenigen, die die KPÖ gewählt haben, wird das nicht wirklich funktionieren. Und ich glaube vor allem, ich meine, als FPÖ Öler müssten Sie Erfahrung damit haben, wenn sich jetzt alle Parteien auf den Backel hauen und alle gemeinsam sagen, wir verbünden uns jetzt gegen die einen, weil die sind die Bösen, dann bezweifle ich, ob das immer der richtige Weg ist und dann bezweifle ich, dass, ob das der KPÖ tatsächlich so schaden würde.
Ja, aber, ist das nicht die gleiche Mechanik gegen die FPÖ?
Ja, ganz genau. Die KPÖ sagt ja, in dem Fall zu Recht und nicht unbegründet, die etablierten Parteien, die redet nicht von Systemparteien, sondern die redet von etablierten Parteien. Die FPÖ hat in Salzburg jetzt auch angefangen zu sagen, etablierte Parteien statt Systemparteien. Aber die KPÖ setzt halt schon einen Akzent sehr glaubwürdig darin, dass sie halt sagt, wir sind nicht so wie die anderen. Und die FPÖ behauptet das halt auch, wobei ich es bei der FPÖ für weniger glaubwürdig halte.
Ja, vielleicht in Salzburg bundesweit
Unterschied. Ich glaube auch, wenn man sich die letzte Wahl anschaut, es gab tatsächlich auch Freiheitliche, die zur KPÖ gewechselt sind. Also,
was ist da los?
Die können sie aber an zwei Händen abzählen.
Frau Kallert. Also Rote gegen Rote in der Stichwahl, beide in etwa gleich auf. Was erwarten Sie in zwei Wochen?
Also ich vermute, dass viele der Wählerinnen und Wähler, die in den letzten, also die jetzt keinen Kandidaten in der Stichwahl haben, gar nicht zur Wahl gehen werden.
Wahlbeteiligung wird schrecklich sein.
Ich glaube, dass die Wahlbeteiligung sehr sinken wird, was demokratiepolitisch sehr bedenklich ist. Also ich würde mal sagen, das ist sicher nichts, was wir uns wünschen sollten. Wir sollten überhaupt über die Entwicklung unserer Demokratie sehr nachdenken und nicht aufhören, darüber zu reden. Wir haben Europawahlen vor der Tür und wir wissen in der Zwischenzeit, dass die Begeisterung für Europa in Österreich zum Unterschied von dem Referendum im Jahr 1994 wesentlich gesunken ist und wir sollten wieder darauf hinweisen, was uns die Europäische Union tatsächlich am Positiven gebracht hat, vor allem im Friedensbereich. Und daher glaube ich, sollten wir vor allem die jungen Menschen daran erinnern, dass die Chance, wählen zu gehen, kein keine vernachlässigbare Möglichkeit ist, sondern eine Chance, sich tatsächlich zu beteiligen. Und sollten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie wählen gehen. Und sollten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich informieren, dass Sie sich politisch interessieren.
Das ist dann vielleicht auch das Problem. Vielleicht fühlen sich da manche junge Wählerinnen und Wähler vom Angebot halt gar nicht angesprochen.
Auch das ist möglich, aber nichtsdestotrotz sollen Sie einfach ihr demokratisches Wahlrecht wahrnehmen. Dafür haben Generationen von Menschen kämpfen müssen. Und es gibt viele, viele Länder, wo das Wahlrecht, denken wir an Russland, denken
ich wollte gerade sagen, da gibt es ja eine Wahl.
Wo das Wahlrecht demnächst, eine Farce ist. Ja. Und wir haben freie Wahlen, sind wir dankbar dafür, auch wenn sie nicht immer so ausgehen, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben die Möglichkeit, frei zu wählen. Und wir sollten unsere Kinder, also Kinder, Jugendlichen, die dürfen ja jetzt schon ab 16 wählen. Manche sind da noch relativ kindlich, würde ich jetzt sagen. Und trotzdem sollten wir sie darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Wahrnehmung des Wahlrechts ist.
In dem Zusammenhang ist ja ganz interessant, dass Dankl, glaube ich, nicht gegen die EU ist oder für einen EU-Austritt, im Gegensatz zu K. Die Grazer sind ja eher sehr EU-kritisch gewesen, sogar mit EU-Austritt und so weiter. Überlegt, das macht Dankl nicht, interessanterweise. Ne?
Sie beschäftigen
sich auch Werbung für Dankl machen zu wollen, aber es ist so.
Also die FPÖ ist EU-kritischer als die KPÖ in Salzburg.
Naja, als die KPÖ in Graz nicht, aber die reden von Austritt. Ne?
Das stimmt.
Was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, ist, Frau Bornmähner, Kai-Michael Dankl kommt er eigentlich von den Grünen.
Ja, so.
Von der grünen Jugend. Und im Interview mit Alexandra Nindl, wenige Tage vor der Wahl, blickt Kai-Michael Dankl auf diese Zeit zurück. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Es haben sich halt leider auch die Grünen sehr verändert. Die waren einmal eine Anti-Establishment-Partei, waren sehr kritisch. Da hat sich sehr viel geändert. Und darum habe ich mit vielen anderen jungen Menschen gesagt, eigentlich braucht es eine Alternative. Und das ist, wie dann auch KPÖ Plus in Salzburg entstanden ist.
Wer hat Sie denn da enttäuscht? Allein, dass Sie in der Regierung sind, wird es ja nicht gewesen sein.
Das war tatsächlich nur vorher. Das war, wo das der Eindruck war, dass die Parteispitze sich immer mehr entfernt von den ursprünglichen Idealen. Und das war dann auch, wo die Parteichefin Eva Klawischnik die Jugendorganisation als Ganzes rausgeschmissen hat. Da habe ich dann auch gesagt, das ist nicht mehr die Partei, wo ich mit viel Herzblut, mit viel Engagement in meiner Freizeit aktiv bleiben will. Es ist Zeit für was Neues.
Es ist interessant. Ich diskutiere jede Woche mit der Frau Klawischnik. Ich habe gesagt, sie ist schuld am Salzburg-Ergebnis. Sie haben die ausgekaut, jetzt haben sie die KPÖ übernommen. Ne? Was wahrscheinlich ein Kalkül war, weil die KPÖ halt doch noch Kapital gehabt hat. Ne? Und gesagt, das machen wir, mit der Partie schaffen wir was. Ne?
Gut, jedenfalls für die Grünen eigentlich kein schöner Abend.
Ja.
Weil Kai-Michael Dankl zeigt, was da möglich gewesen wäre. Wäre vielleicht auch für die Grünen möglich gewesen mit so jemandem wie ihm, oder?
Das passiert, wenn man als Partei zu wenig Acht auf seine eigene Jugend gibt, beziehungsweise kritische Stimmen, laute Stimmen, zu engagierte Stimmen wegbeißt. Das ist ein Fehler, den sollte meiner Meinung nach eine Partei niemals machen. Dass man, wenn es junge, engagierte Leute gibt, die etwas tun wollen, die was machen wollen, die sich engagieren wollen, dass man dann quasi wie auf einen kochenden Topf den Deckel drauf hält und was dann irgendwann einmal überkocht und einfach sagt, so gut, schmeiße ich es aus der Partei raus. Das war, glaube ich, etwas, was sehr, sehr bereut wird von sehr, sehr vielen innerhalb der Grünen Partei. Ich glaube auch nicht, dass die Eva Klawischnik das so noch einmal machen würde. Das ist sicher nicht unbedingt ein guter Schachzug. Und ich meine, ich bin ungefähr im Alter von Kai. Ich habe ihn auch mitbekommen, also ich kenne den Werdegang sozusagen und ich kann das schon relativ gut nachvollziehen, wenn man jung ist, wenn man sich engagieren will, wenn man in einer Partei tatsächlich mitreden will. Und dann haben die Grünen diese vermeintliche Basisdemokratie, mit der es aber auch nicht sehr, sehr weit her ist. Also alle, die die Grünen ein bisschen kennen, die wissen, dass es da vorwiegend darum geht, dass man halt in gewissen Klicken um Stimmen wirbt, wie es halt zum Beispiel in der SPÖ und in der ÖVP und in jeder anderen Partei auch sein wird. Und das kann für junge Menschen schon sehr, sehr frustrierend sein. Und ich glaube, dass alle Parteien in Österreich in der Zukunft darüber nachdenken werden müssen, wie sie junge Menschen einbinden, wie sie ihre Parteien durchlässiger und demokratischer gestalten.
Aber das hören wir uns ja eigentlich seit Generationen schon an, Frau Rauch.
Aber
wie können wir die Jugend erreichen?
Und
immer weniger junge Menschen sind interessiert. Genau, das funktioniert
aber offensichtlich nicht. Aber man muss die Parteien öffnen und man muss sie demokratisieren und man muss Menschen, die sich engagieren wollen, die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden. An dem führt kein Weg vorbei.
Okay. Da stimmen Sie auch mal zu.
Ja, wir haben einen derartigen Aderlass ja auch gehabt. Die Abspaltung der Neos war ja eine junge Truppe, die ursprünglich aus der ÖVP gekommen ist, nicht aus der jungen ÖVP, sondern generell sehr ÖVP-nahe war, waren Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus den Kabinetten oder aus anderen Gruppierungen.
Die Meinung auch ein großes Talent, das verloren gegangen ist.
Ja, also das haben wir auch erleben müssen. Hätte man denen damals innerhalb der ÖVP eine Chance gegeben, sich auch inhaltlich zu verwirklichen, aber auch mandatsmäßig zu verwirklichen, wäre es vielleicht nie passiert.
Aber was wäre wenn?
Was wäre wenn?
Aber die FPÖ hat alle Abspaltungen, PZÖ, Liberales Forum, alles überlebt. Das muss ich nur anmerken am Rande. Um das geht es nicht. Aber interessant ist schon das eine. Am unglücklichsten über diesen Wahlerfolg der Kommunisten muss neben Greibich natürlich wer sein? Na, der Herr Babler. Ne? Weil das Wählerpotenzial, das es auf der Bundesebene allen Umfragen zufolge gibt, das ist bei, was weiß ich, 35-38%, wird jetzt aufgesplittert in vier Parteien, womöglich bei einer Nationalratswahl. Ne? Also für Babler ist das eigentlich eine Katastrophe, dass die Kommunisten jetzt da Oberwasser haben.
Aber so. Da haben Sie schon
Die Sozialdemokraten, die Grünen, ne? Dann eben die Kommunisten und der Bogo. Ne? Also ja, Bogo ist ja auch eher linke Partei. Ja. Ne?
Also aber da nehmen Sie, Herr Mölzer, schon etwas Spannendes vorweg, denn wir wollen gleich weitersprechen. Wie kann das sein, dass die Ränder da jetzt plötzlich die etablierten Parteien so aufmischen? Da gehört natürlich auch die Bierpartei womöglich dazu, jedenfalls aber spätestens mit heute die KPÖ Plus. Und wir haben das Superwahljahr 2024 ja gerade erst begonnen. Was kann der heutige Tag für die Nationalratswahl bedeuten? Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Maria Rauch-Kallert, mit Veronika Born-Mehn und mit Andreas Mölzer. Wir besprechen das Salzburger Wahlergebnis nach und schauen jetzt mal ganz kurz in den Süden Österreichs, nach Graz. Die zweitgrößte Stadt des Landes wird ja bereits kommunistisch regiert. Die viertgrößte Stadt des Landes, Salzburg, könnte da bald folgen. Davor war KPÖ Plus maximal ein Randphänomen, Herr Mölzer. Und jetzt offensichtlich in Salzburg will jede dritte Wählerin und jeder dritte Wähler einen kommunistischen Bürgermeister. Vom Randphänomen zum Bürgermeistersessel in zwei großen Städten?
Naja, es ist in der Tat in der Geschichte der Zweiten Republik ein Paradigmenwechsel. Die Kommunisten waren am Anfang dabei, aufgrund der Roten Armee, die sie also da quasi hineingepusht hat, waren dann weg, haben einen Putschversuch gemacht im Beginn der 50er Jahre, darf man nicht vergessen, den Ola damals niedergeknüppelt hat über die Gewerkschaft und sind jetzt, nachdem sie eine Quantité negligiabel waren, über Jahrzehnte wieder da. Ne? Über die zwei Städte, Graz, bürgerliche Städte, wie wir gesagt haben, unter Anführungszeichen, ist ein Phänomen, das sich wohl auch bundespolitisch auswirken wird. Ne? Vom Image für Österreich, ob das gut ist, dass die Salzburger Festspiele vom kommunistischen Bürgermeister dann eröffnet werden, so, ich weiß es nicht, ist mir eigentlich wurscht. Aber ist vielleicht. Ja, ist ja, aber. Ja, der Bundespräsident, sein Freund im Geiste, ne, ist eh wurscht. Ne? Aber das ist schon spannend, das ist schon merkwürdig. Man kann es also irgendwie, es ist irgendwie skurril auch ein bisschen.
Ja, aber Frau Rauch-Kallert, wenn ich jetzt mit Ihrer Partei mitfühle, da sagt man, ich möchte die Mitte der Gesellschaft ansprechen, die müsste ja rein numerisch eine sehr, sehr große Anzahl von Wählerinnen und Wählern sein. Und jetzt kommen da die Kommunisten ums Eck und wupp, fahren da durch Graz und offensichtlich auch durch Salzburg durch.
Ja, und das darf uns ruhig zur Sorge gereichen und anspornen, auch intensiv an der eigenen Arbeit nachzudenken und zu schauen, was können wir besser machen, um vor allem junge Wähler zu erreichen. Das ist uns offensichtlich in Salzburg nicht gelungen, gelingt uns auch in den Umfragen derzeit viel zu wenig. Also es ist für uns schon auch wichtig, in allen Altersgruppen Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Es wird uns wichtig sein, die Themen, die die Mitte bewegen, zu bespielen. Vor allem wäre es auch offensichtlich im Wohnen sehr wichtig. Darum bin ich froh, dass es das Wohnbaupaket jetzt gegeben hat, das ja darauf abzielt, dass wir in den nächsten Jahren wirklich Wohnraum, leistbaren Wohnraum schaffen für junge Menschen.
Deshalb die Milch schon verschüttet, weil genau davon profitiert ja eigentlich die KPÖ Plus, weil das eben nicht funktioniert.
Wir sind offensichtlich zu spät drauf gekommen, dass das Thema ist, das alle bewegt oder Wir haben nicht schnell genug reagiert auf das.
Oder eine Möglichkeit ist eben auch, wenn ich natürlich in der Mitte sein möchte, muss ich sehr breit sein. Jetzt sind aber die politischen Ränder eigentlich ja sehr einfach gestrickt. Man weiß bei der KPÖ Plus, ich habe mir auch heute das Programm durchgelesen, da wird im Grunde jedes Thema aufs Wohnen zurückgeführt. Also da hat man sich das Thema Wohnen wirklich angenommen. Und die FPÖ, die hat natürlich auch andere Themen, aber da weiß man seit Jahrzehnten, migrationskritisch, gut, dann musst du FPÖ wählen. Ist das der Erfolg, dass man einfach schmal ist und ganz klar einfach ein Programm hat und nicht so herumbabbert wie vielleicht die ÖVP, wie vielleicht die SPÖ?
Nein, ich glaube, dass es da ganz, ganz stark um Präsenz und um Sichtbarkeit geht. Also ich glaube, dass es da wirklich darum geht, dass es in Salzburg kein Festl gibt, keine größere Veranstaltung gibt, wo nicht ein KPÖ-Stand dabei ist und wo dann nicht 5 Hanseln stehen und ihre Flyer verteilen. Nicht jetzt wertschätzend gemeint, die 5 Hanseln. Also ist jetzt das umgangssprachlich, aber in keinster Weise abwertend gemeint. Und dass sie einfach sehr, sehr sichtbar und sehr, sehr präsent sind. Und den Kandidaten der ÖVP, den kannte de facto so gut wie niemand. Wenn man jetzt so fragt, vor dem heutigen Tag, wie viele kannten seinen nicht. Namen?
Das stimmt, ja.
Es werden nicht allzu viele sein. Mhm. Ich sag's jetzt mal so. Also da steckt schon wahnsinnig viel Arbeit und Engagement dahinter, weil das ist wahnsinnig zeitintensiv. Und ich glaube schon, dass das was ist, was extrem wichtig ist und was gerade etablierte Politikerinnen, also Spitzenpolitiker, Politikerinnen, die das Geschäft seit 10, 20 Jahren machen, dass die dann irgendwann einmal bequem werden und einfach aufhören, auf jedes Dorffest zu gehen. Und zu
das ist dann einfach menschlich, meinen Sie. Ne?
Aber eine Korrektur muss ich noch anbringen.
Bitte schön.
Wenn wir von den Rändern reden, die FPÖ ist kein Rand mehr. Die ist
wusste,
in diesem rechten Bereich zentral, können Sie jetzt sagen, ja. Leider, aber quantitativ ist es. Ne?
Ich wusste, dass Sie das sagen und ich muss Ihnen recht geben, wer bei 30% steht, ist natürlich kein politischer Rand mehr. Ja, aber Herr Mölzer, vielleicht werden Sie hier mit mir mitgehen, wir haben uns das angesehen. Die Wählerin der Wähler in Österreich scheint hochflexibel zu sein, gerade in Salzburg.
Richtig.
Wir haben jetzt mit ÖVP und den Grünen noch eine rechte, linke Bundesregierung. Hm. Gut. Mit ÖVP und FPÖ im Salzburger Land eine rechtsrechte Regierung. Ja. Und SPÖ und KPÖ liefern sich jetzt eine links-linke Stichwahl um den Bürgermeistersessel in Salzburg.
Die Wähler sind nicht so deppert, wie manche Spin-Doktoren der Parteien glauben. Ne? Die Wähler denken sich schon was. Ne?
Aber
schaut dir das an.
Aber wie auch immer. Aber das ist halt so, die Leute sind flexibel und schauen sich an, wer steht dort. Und in dem Fall war der Dankl sehr sympathisch. Ne? Und im anderen Fall ist die Frau Swatzek sehr sympathisch gewesen bei der Landtagswahl. Und im dritten Fall bei den Nationalratswahlen, wer wird dann sehr sympathisch sein? Der Herbert Kickl. Ne? Sie glauben es nicht, aber es wird so sein.
Also beim Thema Herbert Kickl geben Sie vermutlich Herrn Mölzer nicht recht.
Aber
wobei
ja.
Aber schon, aber ja.
Herbert Kickl, ich glaube, der Herbert Kickl weiß sehr, sehr gut, dass er nicht deswegen gewählt wird, weil er da sympathischste
kann
ist.
Sein.
Und ich glaube, das ist auch nicht seine Strategie. Und ich glaube, da würden nicht mal Sie mir widersprechen. Also beim Herrn Kickl geht es schon um was anderes als Sympathie. Da geht es eher um das Zornige und um das auf den Tisch schauen. Und
das ist richtig.
Wir reden nicht ohne Grund nach so gut wie jedem öffentlichen Auftritt von Kickl darüber, was er nicht jetzt wieder Skandalöses, Böses gesagt hat. Also der macht das schon auf eine ganz andere Art und Weise, wie das jetzt zum Beispiel die LKK oder der Kai-Michael Dankl macht. Oder
aber
wie die andere charismatische Politikerinnen das machen.
Vielleicht ist das schon auch ein Learning aus dem Bundesland Salzburg, aus den Wahlen, die ich da auch angesprochen habe. Die Wählerin der Wähler, weder dumm, also dumm auf keinen Fall, aber auf jeden Fall sehr, sehr flexibel.
Offensichtlich sehr, sehr flexibel und auch sicher nicht dumm, würde ich jetzt einmal sagen.
Schon
der Wähler hat immer recht, das haben wir gelernt in der politischen Arbeit und das wird auch jeder, der in die Politik geht und jede, die in die Politik geht, lernen müssen. Wahlergebnisse sind zu respektieren. Und danach auch entsprechend zu handeln.
Das heißt Demokratie, klar.
Das ist Demokratie und
aber
die sollte uns
die
heilig
Unbekannte
sein.
Sind schon diese 50% oder mehr als 50%, die nicht zur Wahl gegangen sind, in dem Fall jetzt im Salzburger Fall. Ne? Das ist schon interessant. Man müsste wissen, was sind das für Leute? Ne? Was haben die gewählt bei den Landtagswahlen? Was werden die bei der Nationalratswahl wählen? Da ist also schon ein großer Bereich von unbekannten Faktoren.
Ne? Aber Sie nehmen zum zweiten Mal, also toller Gast heute, Herr Mölzer,
danke,
das nächste
danke.
Thema eigentlich schon
so,
weg.
Entschuldigung.
Nein, alles gut. Denn was bedeutet diese ja an sich kleine Salzburger Gemeinderatswahl für die anstehenden Wahlen in den nächsten Wochen? Wir haben da etwa die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke K. erreicht. Die freut sich natürlich über den Salzburger Wahlerfolg. Hören wir kurz rein.
Dieses Ergebnis, was wir jetzt soeben erfahren haben, also das ist ja gleich stark wie in Graz von der Prozentanzahl, zumindest von den bisherig ausgezählten Stimmen. Das gibt uns österreichweit riesigen Rückenwind und stärkt uns nicht nur in der Steiermark, sondern in Salzburg, aber auch in allen Bundesländern darüber hinaus. Und natürlich ist das ein Rückenwind für die Nationalratswahl.
Frau Baumener, Rückenwind für die Nationalratswahl im Herbst?
Glaube ich schon. Und ich glaube, wenn ich das noch kurz zum vorherigen Thema kurz ergänzen darf, ich glaube, das wichtigste Learning für mich jetzt aus dieser Salzburg-Wahl ist, ich habe es lange gehofft und ich freue mich, dass es jetzt dokumentiert ist, man muss nicht unbedingt sagen, die Ausländer sind schuld, man muss nicht unbedingt nach unten treten, man muss nicht unbedingt einen menschenfeindlichen Wahlkampf machen. Es kann auch eine linke Zweidrittelmehrheit geben, ohne dass man oft das Thema setzt, die anderen sind schuld, sondern stattdessen sich lieber anderen Themen wie Wohnen oder Sozialpolitik annimmt.
Noch sind es nicht zwei Drittel.
Nein, in Salzburg-Stadt.
Nein.
Sind es schon fast zwei
Drittel. 66,6 sind zwei Drittel. Wir sind ein Stückel davon.
Na, wenn man die Linksparteien dazu nimmt, kann man das.
Ich sage das deswegen, weil es immer gerne heißt, in Österreich gibt es eine historische rechte Mehrheit und in Österreich ist es.
Bundesweit ist es sowas so.
Na, wir haben vorher gesehen, dass die KPÖ auch selbst im Bundesland Salzburg auf 4,6% da heute gekommen ist. Und wenn Sie sagen Historie, Frau Rauch-Kallert, Nationalratswahl im Herbst, könnten Sie sich das vorstellen? Die KPÖ zieht in Österreich wieder in den Nationalrat ein. Das wäre seit 1959 das erste Mal seit 65 Jahren also.
Ich würde es nicht mehr ausschließen. Nach diesem Erfolg müssen wir damit rechnen, so wie es könnte irgendwo ein Grundmandat sein.
So ist es.
Aber es könnte auch die 4%-Hürde übersprungen werden. Also beides ist möglich. Aber wir werden ja sehen, wie die Wählerinnen und Wähler jetzt darauf reagieren. Allerdings glaube ich eher, dass es an die Personen Elke Kahr und Kai Michael Dankl geknüpft ist. Ich kenne niemanden sonst aus der KPÖ namentlich.
Schweiger heißt der Spitzenkandidat.
Ja, also wer ist der Bundesobmann? Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Elke Kahr oder Kai-Michael Dankl 3 Monate nach seinem Erfolg jetzt auf Bundesebene wechselt. Das wäre auch ein Verrat an den Wählerinnen und Wählern.
Wahlkampf machen können die beiden natürlich aber trotzdem. Schauen mal auf die aktuelle Sonntagsfrage, die natürlich jetzt vor der heutigen Salzburger Wahl durchgeführt wurde. Ja, nichts Neues, sage ich jetzt mal. Die FPÖ liegt weiterhin ganz klar in Front mit 30%. Und wenn man auf die KPÖ schaut, die wäre da bei 3%. 4 bräuchte man für den Einzug in den Nationalrat. Die Bierpartei wäre da bei 8%. Herr Mölzer, gibt es dann bald von der FPÖ initiiert auch Demonstrationen gegen links oder hat sich die Partei einfach geändert?
Wir sind bürgerliche Menschen, wir demonstrieren nicht so gerne.
Ach so, ich verstehe.
Nein, aber Spaß beiseite.
Da ist es ja um die Freiheit gegangen.
Aber hat sich jetzt Scherz beiseite.
Ja. Ich glaube schon, dass aufgrund dieser Salzburger Wahl sich was ändern wird. Es dürfte wahrscheinlich bei der KPÖ ein bisschen was dazukommen und bei den Sozialdemokraten ein bisschen was wegfallen. Also Babler, ich fürchte, werden wir sehen, aber ich fürchte, dass Babler da der Unglückliche ist. Und das Ganze wird sich dann schon auswirken, auch auf Konstellationen wie Koalitionsbildungen und. Das wird schon spannend.
Aber Frau Baumener, weil Andreas Babler heute was Salzburg-Wahl, der war heute in Hamburg, hat sich da auch ein Fußballspiel angesehen. Und ja, David Ecker, das ist der Salzburger SPÖ-Chef, der gilt eigentlich eher als Doskozil-Mann. Und trotzdem holt man in der Stadt Salzburg 30%. Ganz ohne Babler.
Naja, trotzdem würde ich eher abstreiten. Ich glaube, was man ja sieht an dem starken KPÖ-Ergebnis ist, dass es ja grundsätzlich ein extrem großes Bedürfnis in Salzburg danach gab, linke Positionen zu wählen und linke Inhalte zu
Vielleicht
wählen.
Funktioniert auch nur der Herr Dankl so gut.
Jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass der Name KPÖ so furchtbar ist. Und wenn es jetzt eine SPÖ gibt, die das genauso glaubwürdig und genauso gut vertritt, dann würde man sicher auch die SPÖ wählen. Also ich halte das Ganze eher für gegenteilig. Ich glaube eher, dass wenn die SPÖ sich glaubwürdiger auf die eigentlich sozialdemokratischen Themen Wohnen, Soziales und Verkehr zum Beispiel konzentriert hätte, dann hätte die SPÖ ganz anders abräumen können.
Wünsche ans Christkind.
Also die SPÖ hat Dezent dazu gewonnen, obwohl die ÖVP, die FPÖ, die Grünen massiv verloren haben. Also da wäre eigentlich sehr, sehr viel zum Holen gewesen. Ja. Und dafür, dass es sehr, sehr viel zu holen gab, war der Gewinn und der Zuwachs sehr, sehr klein.
Aber Frau Rauch-Kallert, Sie meinen, die 30% jetzt quasi in der Stadt Salzburg gab es für den SPÖ-Kandidaten Auinger, weil Babl nicht gekommen ist.
Nein, also erstens gab es die 30% ja schon beim letzten Mal. Mhm. Also er hat ja unwesentlich dazu gewonnen, ganz marginal. Also es ist ungefähr das Ergebnis, dass seine Vorgänger bzw. auch er selbst schon in den letzten Jahren errungen hat. Da hat es keinen wesentlichen Zugewinn gegeben.
Mhm. Okay. Ja, vielleicht wäre Dankl der bessere SPÖ-Chef, ne? Weiß man nicht. Zuerst war er Grüner, jetzt ist er Kommunist. Vielleicht wird er wieder Sozialdemokrat. Es ist ja alles so austauschbar.
Das ist ja heutzutage zum Glück alles austauschbar.
Ich glaube, dass es inhaltlich tatsächlich nicht so die riesigen Differenzen
wahrscheinlich
gibt. Also wenn man sich die Positionen anschaut, das ist weniger Kommunismus und mehr Sozialdemokratie, was da gefordert wird. Und das wird einen Grund dafür geben, warum sich die Leute so sehr nach diesen Inhalten und diesen Forderungen sehnen.
Aber weil sie Inhalte
sagen. Der Name KPÖ wird es nicht sein. Ich bin eine gebürtige Salzburgerin und Kommunismus ist nichts, was dort so wahnsinnig sexy ist und so gern gesehen wird.
Dann sollte er sich davon distanzieren vielleicht. Dann sollte er sich vielleicht davon distanzieren. Ne?
Ich glaube, wenn die KPÖ in Salzburg nicht KPÖ heißen würde, dann hätten die 40-50% auch machen können, tatsächlich. Also das ist das größte Nachteil für die KPÖ.
Wachsen die Bäume sehr weit, alles gut. Aber, weil Sie Inhalte gesagt haben, Frau Bormene, das ist schon was Wichtiges und Karl-Michael Dankl, ich glaube, da sind wir uns alle am Tisch einig, der hat Inhalte. Wir schauen aber noch mal kurz auf die Umfrage zur Nationalratswahl, die am 29. September aller Voraussicht nach stattfinden wird. Da ist mal die KPÖ bei 3% und rechts davon, schauen Sie mal, Bierpartei 8%. Sie haben es vorhin gesagt, Frau Bornmehner, LGK in der Stadt Graz, Karl-Michael Dankl, die letzten Jahre in Salzburg, die haben tatsächlich von ihrem Privatgeld etwas abgegeben, die haben Menschen geholfen, die haben Inhalte. Was hat denn die Bierpartei? Die hat
0,5.
Also die Bierpartei?
0,5. Das ist auch ein Inhalt. Siehst. Nein, aber die hätten jetzt keine oder noch keine Inhalte und wären dreimal so stark?
Also die Bierpartei sind Vater und Sohn, das sind zwei Personen, da gibt es keine Demokratie, da gibt es keine Strukturen, sondern da gibt es zwei Leute, die betreiben eine GmbH und die streichen das Geld an. Was mit dem Geld passiert, weiß niemand. Das ist auch die einzige Partei, die keinerlei Rechenschaftsberichte über Finanzen offenlegt. Wir wissen alle nicht, was mit dem Geld aus dem Bundespräsidentschaftswahlkampf passiert ist. Und außer Überschriften wissen wir von der Bierpartei auch nicht viel. Also, dass sich in Wirklichkeit ist das ein Ein-Personen-Projekt, das bei der Bundespräsidentschaftswahl irgendwie ganz nett war, weil es eine Personenwahl war und weil es da auch weniger um Parteien geht, sondern mehr um Persönlichkeiten geht. Ich glaube, bei einer Nationalratswahl, wo es tatsächlich so sein sollte, dass man eine Partei mit einem Programm wählt, hoffe ich, denke ich, glaube ich doch, dass es für die Bierpartei ein bisschen bitter ausschaut, weil außer Überschriften und zwei Personen im Vorstand, die sich miteinander alles ausscherzen.
Da höre ich einige Kritik
sehr,
durch.
Sehr, sehr intransparenten Vorgängen weiß man über die Bierpartei eigentlich gar nichts.
Frau Kallert, was haben Sie gedacht? Steht da bei 10 oder 8%?
Also ich glaube, dass das ein momentaner Effekt ist. Und erstens einmal wissen wir noch gar nicht, ob er antreten wird oder nicht. Er hat ja gesagt, er muss so und so viele Zustimmungserklärungen haben. Ich glaube, 20.000 Beiträge.
Wenn mit Spenden.
1,5 Millionen Euro, was unglaublich viel Geld
ist. Bis zum 20. April.
Eigentlich auch
dann entscheidet er überhaupt, ob er ansteht. Ich bin dann neugierig, was er mit dem Geld macht, wenn er nicht antritt, ob er das alles wieder zurücküberweist. Letztendlich habe ich bis jetzt noch null Programm gehört. Kann man auch nicht verlangen, wenn man nicht weiß, ob er überhaupt antritt. Aber bis jetzt habe ich von Marco Bogo auch in seinem Präsidentschaftswahlkampf kein Programm gehört. Und er wird ja dann auch Listen brauchen, er wird Personen brauchen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber möglich ist es. Einfach als Protest
Jux und Tollerei. Aber ich bin ein Fan aller linken Parteien unter Maßgabe, dass sich das Wählerpotenzial nicht von 35% wesentlich erhöht. Möglichst.
Sie meinen, dass sich linke Parteien womöglich gegenseitig wehtun?
Das absolut, das tun sie auch. Ne?
Er spricht aus Erfahrung. Ich erinnere an Frank Stronach zum Beispiel. Da war es ja auch so, dass wie das Team Stronach eingezogen ist, da gab es ja auch ein gewisses Wählerspektrum, wo gefischt worden ist. Da ist ja auch genau das Gleiche passiert. Ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt so, also dieses, um Gottes Willen, die KPÖ könnte in den Nationalrat einziehen. Ich meine, wir haben schon eben Frank Stronach, BZÖ, Lise Pilz. Also wir hatten ja in den letzten Jahren zunehmend immer mehr so
ja, aber wir spielen dann in der Liga mit Nordkorea, Nicaragua und so weiter.
Aber man kann darüber diskutieren, ob diese Parteien, diese Listen, diese kurzen Phänomene, die da immer wieder aufpoppen, inwieweit das tatsächlich seriöse, solide Parteien sind. Und man sieht halt auch, die leben dann in der Regel nicht lang. Ja. Da ist mir aber eine KPÖ, muss ich sagen, noch wesentlich lieber, weil das ist eine Partei, die hat demokratische Strukturen. Die ist historisch gewachsen. Das ist im Gegensatz zu derartigen Listen zumindest einmal kein Spaßprojekt.
Also die Kommunisten haben keine demokratischen Strukturen. Vielleicht die Gruppe rund um den Herrn Dankl, aber die Kommunisten haben keine demokratischen Strukturen. Das lasse ich nicht gelten.
Naja, das ist eine Partei, die ein Statut hat, die Gremien hat, also, die kein Zwei-Personen-Betrieb
ist. Josef Tschugaschwili hat uns was anderes gesagt, also, aber bitte.
Wenn man jetzt die Bierpartei anschaut, das sind zwei Personen. Das ist ein Sohn mit seinem Papa gemeinsam.
Und da gibt es kein Statut.
Da gibt es keine Wahlregel, da gibt es gar nichts. Das ist schon ein Unterschied, wie wenn ich eine Partei habe, die ein Statut hat, die viele Mitglieder hat, wo es Gremien gibt. Das kann man nicht vergleichen. Also,
okay, bitte. Das können wir gerne stehen lassen. Wir haben jedenfalls gemerkt, dieses Ergebnis der Salzburger Gemeinderats- und Bürgermeisterinnenwahl ist schon ein bisschen mehr als bloß Salz in der Suppe. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Veronika Braun-Mehner. Vielen herzlichen Dank, Maria Rauch-Kallert. Vielen herzlichen Dank, Andreas Mölzer. Auch herzlichen Dank an Sie. Morgen. Eishockey-Playoff. Ganz, ganz spannend. Der 5. Spieltag der Playoffs in der Eishockey League steht da auf dem Programm. Wir sind dann am Dienstag wieder für Sie da mit wie gewohnt großartigen Gästen. Staatskünstler Thomas Maurer wird da sein, PR-Expertin Silvia Grünberger und, weil auch gerade vorhin angesprochen wurde, die Grünen-Legende Peter Pilz. Bis Dienstag, 21 Uhr.